NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Die USA überdenken ihren Umgang mit dem Iran. International erwartet man dabei nichts Gutes. Und seit eben wissen wir, dass US-Präsident Trump auch im Konflikt mit Nordkorea weiter agiert. Er werde neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängen, hat Trump bekannt gegeben, ohne dabei genauer zu werden. In anderthalb Stunden wird Bundesaußenminister Gabriel vor der UN-Vollversammlung reden. Und Gabriel hat dazu heute Nachmittag schon eine Pressekonferenz gegeben. Wir berichten gleich darüber und kommentieren die Signale, die aus den USA kommen. Dann befassen wir uns mit zwei Fluggesellschaften, Air Berlin und Ryanair, und mit deren spezifischen Problemen. Wir klären, wie groß eigentlich Polizistinnen und Polizisten in Deutschland sein müssen und warum überhaupt Mindestmaße gelten. Und gegen Ende der Sendung beobachten wir die groß angelegte Evakuierung in Dortmund. Aber zuerst nach New York. Bundesaußenminister Gabriel hat offenbar keine Lust, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn er heute Abend 20 Uhr unserer Zeit vor der UN-Vollversammlung spricht. Gabriel sagt im Vorfeld, die US-Regierung stelle die Werte, auf die der Westen sich geeinigt habe, in Frage. Und Gabriel hat Präsident Trump im Grunde steinzeitliche Umgangsformen vorgeworfen. Georg Schwarte berichtet.
Eine gewisse Fassungslosigkeit war Sigmar Gabriel anzumerken. Wenige Stunden nach einem denkwürdigen Abend zum Thema Atomabkommen im Iran steht er in New York und sagt, die USA verabschiedeten sich offenbar Schritt für Schritt von der einst gemeinsamen Philosophie des Westens, die so laute:
Die Stärke des Rechts soll das Recht des Stärkeren ersetzen. Das ist das Gegenteil von America First.
Trumps Alleingang, seine einsame Ankündigung, er habe sich in Sachen Atomabkommen mit dem Iran entschieden, sich danach aber weigerte, das Ergebnis seiner Entscheidung selbst der britischen Premierministerin May auf deren persönliche Nachfrage mitzuteilen, es passe ins Verhaltensmuster einer Trump-Regierung, die America First vertrete.
Für die amerikanische Politik scheint eher die Idee zu sein, dass die Weltpolitik eine Arena ist, eine Kampfbahn, wo der Stärkere sich gegen den weniger Starken durchsetzt. Und das ist das Gegenteil unserer europäischen Idee. Das ist nach meinem Dafürhalten auch das Gegenteil der Idee des Westens.
Stichwort Atomabkommen. 2015, nach 10 Jahren zähen Verhandelns beschlossen, per Resolution des UN-Sicherheitsrates in Stein gemeißelt. Aber, sagt Gabriel, sein Eindruck, Trump will es zerstören.
Na, gestern musste man den Eindruck gewinnen, dass die amerikanische Regierung dieses Abkommen für wertlos hält.
Weil der Iran nach Lesart der USA sich zwar an alle technischen Vorgaben des Vertrages halte, die politischen Erwartungen, eine konstruktivere Rolle als bisher in der Welt zu spielen, Extremismus nicht länger mit Geld und Waffen zu fördern, aber nicht erfülle. Ein Ausstieg der USA tragisch, sagt Gabriel, auch und vor allem mit Blick auf die atomare Krise mit Nordkorea.
Was wird passieren, wenn das einzige existierende Abkommen über die Nichtweiterverbreitung von möglichen Atomwaffen kaputt gemacht wird? Was wird passieren, wenn wir mit Nordkorea das Angebot entwickeln, doch bitte auch einen solchen Vertrag zu verhandeln? Die Nordkoreaner werden den Eindruck haben, warum sollen wir verhandeln?
Iran und der Rest der Welt auf der einen, die USA und Trump auf der anderen Seite. Das ist die Situation wenige Stunden, bevor Gabriel im Weltsaal der Vereinten Nationen für Deutschland sprechen wird. Ein Deutschland, das als Friedensmacht jetzt die Aufgabe habe, so wird er ausführen, auch in diesem Konflikt zu vermitteln.
Ich glaube, unsere gemeinsame Aufgabe als Europäer ist, mit unseren amerikanischen Partnern darüber zu reden, dass nichts besser wird im Nahen Osten, wenn der Iran in eine Ecke gedrängt wird, wo letztlich das einzige Abkommen, das ihn daran hindert, Atomwaffen zu entwickeln, zerstört wird.
Zumal Trump durch einen Bruch des Atomabkommens allen Hardlinern im Iran tragischerweise nachträglich Recht geben würde.
Man stärkt letztlich die Radikalen im Iran, die sagen werden, guck mal, das habt ihr davon, dass ihr mit dem Westen verhandelt habt.
America First gegen die Philosophie des Westens von der Stärke des Rechts. Das ist die Ausgangslage heute, am Tag 3 der 72. UN-Generaldebatte in New York.
Und nicht nur Bundesaußenminister Gabriel findet das Verhalten von Präsident Trump riskant. Nicht nur er findet es unmöglich, dass Trump mit den Einzelheiten seiner Entscheidung über das Atomabkommen hinter dem Berg hält. Kai Küstner kommentiert.
Dass der neue US-Präsident Donald Trump eine Gefahr für den Planeten darstellt, hat er bereits an anderer Stelle hinlänglich unter Beweis gestellt. Im Nuklearkonflikt mit Nordkorea spielt er mit mehr als nur Feuer. Die Aufkündigung des Weltklimaabkommens droht, die Erde für unsere Kinder und Enkel in einen unwirtlichen Ort zu verwandeln. Sollte sich Trump nun auch noch vom Atomdeal mit dem Iran verabschieden, setzt er damit insbesondere Europas Sicherheit aufs Spiel und würde damit nebenbei die transatlantischen Beziehungen auf einen eine nie dagewesene Weise ramponieren. Perfekt ist das Atomabkommen, wen wundert's nicht. Aber es ist doch der bislang geeignetste Weg, den Iran vom Bau der Bombe abzuhalten. Der Iran darf wieder Waren und insbesondere Öl in den Westen verkaufen. Dafür setzt er sich Kontrollen aus wie sonst kein Nicht-Atomwaffenstaat, so lautet der Pakt in Kurzform. Scheitert das Abkommen, haben Trump und die Europäer wieder ein Nuklearproblem mehr, nämlich einen Iran, der mit der Urananreicherung im großen Stil weitermachte. Und das wäre nur eine von ganz vielen verheerenden Auswirkungen. Egal, ob es Afghanistan ist, der Irak und nicht zuletzt Syrien, in all diesen Konflikten kommt Teheran eine Schlüsselrolle zu. Gerade hat die Islamische Republik dem Westen die Tür vorsichtig einen Spalt breit geöffnet. Die allerdings fällt sofort wieder krachend ins Schloss, antworten wir mit der einseitigen Kündigung eines Abkommens, das ja vom Iran eingehalten wird, wie sogar die USA zugeben. Das in den letzten 2 Jahren sorgsam begossene Vertrauenspflänzchen wäre zertrampelt und man damit der Konfliktlösung in Syrien oder Afghanistan nicht einen Schritt näher. Im Gegenteil. Vielleicht sollte jemand dem US-Präsidenten nochmal erklären, dass der schiitische Iran zwar in der Tat eine destruktive Rolle in all diesen Konflikten spielt, aber im Grunde der natürliche Feind des sogenannten Islamischen Staats und der Taliban ist. Sollten die USA also in der Tat ernst machen und das Kündigungsschreiben nach Teheran schicken, muss die EU versuchen zu retten, was vom Deal zu retten ist. Schon im eigenen Interesse muss Europa den Iran davon abhalten, zur Atommacht zu werden. Einfach wird das nicht. Selbst wenn der Iran sich auf ein Abkommen unter veränderten Vorzeichen einließe, drohen dann EU-Firmen, die Geschäfte am Persischen Golf machen, absurderweise Opfer von US-Sanktionen zu werden. Dass Donald Trump die Weltordnung auf den Kopf zu stellen in der Lage ist, hat er schon bewiesen. Im Falle des Iran-Deals könnten sich die Europäer also bald in ungewohnter Gesellschaft von Russland und China wiederfinden, als den Bewahrern des Abkommens gegen die USA. Was dies alles für die transatlantischen Beziehungen bedeutet, dürfte jedem klar sein. Aber dass auch die ihm im Zweifel herzlich egal sind, hat Trump ja an anderer Stelle auch schon klargestellt.
US-Präsident Trump ist eine Gefahr für die Welt. Die EU muss reagieren. Kai Küstner kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und jetzt gerade hören wir, wie Trump sich denn die neuen Sanktionen gegen Nordkorea vorstellt. Firmen, die mit Nordkorea Geschäfte machen, die sollen bestraft werden. Damit zu unserem nächsten Thema. Wie geht es weiter mit der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin? An einem verschwiegenen Ort tagen heute die Gläubigerausschüsse. Am kommenden Montag wird der Aufsichtsrat bekannt geben, welche der Bieter, die Air Berlin übernehmen wollen, den Zuschlag bekommen. Und der Lufthansa-Chef hat sich jetzt schon in die Karten gucken lassen. An den meisten Mittelstreckenmaschinen und Flügen der Air Berlin sei man interessiert, an der Langstrecke dagegen nicht. Johannes Frevel mit Einzelheiten.
Die Gläubigervertreter sondieren, wer bietet für Teile von Air Berlin das meiste. Die Gläubiger wollen möglichst wenig Geld verlieren. Damit beginnt das große Geschacher. Bis Montag wird mit den Bietern nachverhandelt. Für die 8000 Arbeitnehmer von Air Berlin bedeutet das Ungewissheit, bis voraussichtlich Montagnachmittag bekannt gegeben wird, wie Air Berlin zerlegt wird und wer den Zuschlag wofür bekommt. Vor der Air Berlin-Zentrale huschen die meisten Mitarbeiter wortlos mit abwehrenden Gesten am Mikrofon vorbei. Einer schildert anonym. Wir erfahren vor der Pressekonferenz und der Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am Montag nichts. Derzeit weiß niemand etwas, aber nächste Woche werden wir mehr erfahren. Warten wir ab, was geschieht. Air Berlin und ihren Gläubigern läuft die Zeit weg. Weil das Geld nicht mehr reicht, muss Air Berlin in den nächsten Tagen zahlreiche Flugzeuge an die Leasinggesellschaften zurückgeben, mit denen bisher zu Billigtarifen defizitäre Langstreckenflüge angeboten wurden. Ohne Flugzeuge ist die Langstreckensparte von Air Berlin wertlos. Die Konkurrenten starten auf ehemaligen Air Berlin-Strecken sofort eigene Flüge, ohne auch nur einen Cent an Air Berlin zu zahlen, schildert Flugexperte David Haase von Airliners die Lage.
Also noch bevor die Air Berlin offiziell aufgeteilt wurde, ergibt sich auf der Langstrecke und dem ehemaligen großen Langstreckendrehkreuz der Air Berlin in Düsseldorf eine Neuverschiebung. Ja. Also die Condor hat angekündigt, ein relativ umfangreiches Karibikprogramm im Winter aufzulegen. Die Eurowings ist dann nachgezogen, ohne dass die Air Berlin Langstrecke jetzt offiziell aus der Air Berlin Insolvenzmasse herausgekauft wurde, ergibt sich da jetzt schon eine Neuaufteilung des Marktes.
Im nachfragearmen Winter drücken die Überkapazitäten und Wettbewerb in der Branche noch schmerzlicher als sonst. Lange Gesichter dürfte es bei privaten Anlegern geben. Die hatten sich von Renditeangeboten bis 8,5% locken lassen und Air Berlin insgesamt 450 Millionen Euro geliehen. Daniel Bergner vom Verband der Insolvenzverwalter kann Ihnen nur wenig Hoffnung machen.
Also eine Unternehmensanleihe ist ein unternehmerisches Risiko. Und deswegen nimmt es auch an dem unternehmerischen Risiko teil zu scheitern. Das ist leider so. Nicht immer wird das im Vertrieb dieser Unternehmensanleihen so deutlich. Ja, diese Möglichkeit besteht, dass dann sozusagen ein Totalverlust eintritt durch Insolvenz.
Private Anleger stehen in der Reihe der Anspruchsteller ganz hinten, die Gläubiger jedoch ganz vorn. Sie werden in den nächsten Tagen zusehen, ihre eigenen Schäfchen so gut es geht ins Trockene zu bringen, um ihre Verluste zu begrenzen.
Ryanair verfolgt die Verhandlungen um Air Berlin besonders kritisch. Vor allem die Bürgschaft des Bundes war Ryanair ja ein Dorn im Auge, ebenso wie mögliche Vorteile, die die Lufthansa bekommen habe. Denn Ryanair sieht sich selbst ganz allein in einem harten Kampf mit der Konkurrenz, aber auch im Kampf mit den eigenen Piloten. Zurzeit fallen viele Ryanair-Flüge aus, weil schlecht geplant wurde oder weil Piloten das Unternehmen verlassen, wie man hört. Und jetzt nutzen die Piloten auch noch die Gunst der Stunde und versuchen, ihre Verträge zu verbessern. Arne Hell berichtet.
Die Piloten, die in einem Ryanair-Cockpit sitzen, tragen zwar die blauen Uniformen der Fluglinie, viele von ihnen sind aber nicht bei der irischen Airline angestellt. Sie sind über Dienstleisterfirmen beschäftigt oder, besonders umstritten, verleihen sich als Ein-Mann-Betrieb über Personaldienstleister quasi selbst an Ryanair. Einer von ihnen hat im Interview mit WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung von einer beklemmenden Stimmung im Unternehmen erzählt. Er habe das Gefühl, er müsse sich rechtfertigen, falls er mal krank sei. Seine Stimme möchte er nicht im Radio hören, er hat Angst, erkannt zu werden.
Es ist dieses Misstrauen. Man hat das Gefühl, es ist völlig egal wie, man soll Hauptsache bei der Arbeit erscheinen, möglichst keine Probleme machen, aber man darf ja nichts von der Firma verlangen.
Geht es nach ihm und vielen seiner Kollegen, dann soll damit Schluss sein. Piloten von mehreren europäischen Ryanair-Basen sollen sich zusammengetan haben, viele davon aus Deutschland, zum Beispiel aus Frankfurt, Berlin, Köln und Hamburg. Über einen Brief an das Management haben sie lange diskutiert. Das Schreiben liegt WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vor. Eine Kernforderung darin: Alle Mitarbeiter sollen sofort mit festen Verträgen ausgestattet werden, und zwar nach den Regeln, die in dem Land gelten, wo sie auch ihren Dienstsitz haben. Und mehr Geld möchten die Piloten noch haben. Sie bieten an, dass darüber in jeder Region einzeln verhandelt werden kann. Das Gehalt soll sich an dem orientieren, was bei Konkurrenz-Airlines üblich ist. Solche Forderungen bei Ryanair durchzusetzen ist schwierig. Es gibt keinen Betriebsrat und keine Verhandlungen mit Gewerkschaften. Die Mitarbeiter müssen sich selbst organisieren.
Also in dieser Größenordnung habe ich sowas noch nicht erlebt,
sagt Ilja Schulz, Vorsitzender der Pilotengewerkschaft Cockpit. Er glaubt, der Mut, Kritik zu äußern, rühre daher, dass der Markt für Piloten besser geworden sei.
Jetzt haben die Piloten natürlich auch die Chance, sich hier zur Wehr zu setzen, was in der Vergangenheit schwerer war. Da hat man unbequeme Leute einfach entlassen oder, wenn sie keine Festangestellten, sondern Contractor waren, ihnen einfach keine Aufträge mehr gegeben.
Ryanair-Piloten berichten, dass der Zusammenhalt untereinander gerade so groß sei wie noch nie. Das zeige sich auch an dem gemeinsam formulierten Brief an das Management. Die Absender sollen die Pilotenvertreter der einzelnen Standorte sein. Festangestellte Piloten, die als Ansprechpartner von der Ryanair-Führung bestimmt worden sind.
Umso erstaunlicher und auch beachtenswerter ist es, dass es diese Leute jetzt den Mut haben, sich aufzulehnen und zu sagen, nein, uns reicht das, so kann es nicht weitergehen.
Sagt der Cockpit-Vorsitzende Schulz. Dass die Piloten sich jetzt aus der Deckung wagen, hängt möglicherweise mit den Personallücken bei Ryanair zusammen. Die Fluglinie kann es sich gerade kaum leisten, noch mehr von ihnen an andere Fluglinien zu verlieren.
Es ist eine hoffnungsvolle Stimmung. Jetzt bietet sich eine Möglichkeit für eine Änderung,
sagt der Pilot, der unerkannt bleiben will.
Die Ryanair steht meiner Meinung nach mit dem Rücken zur Wand.
Auf eine Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat Ryanair inzwischen reagiert. Ein Sprecher bestreitet, dass die Airline von den Piloten überhaupt einen Brief mit Forderungen erhalten hat. Allerdings liegen WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung einen Chatverlauf vor, in dem über das Schreiben diskutiert wurde und schließlich bestätigt wurde, dass es abgeschickt wurde. Ryanair-Chef O'Leary sprach auf der Aktionärsversammlung heute davon, dass es keine Probleme zwischen Unternehmen und Piloten gebe. Sollten die sich aber schlecht benehmen, dann werde das, Zitat, das Ende der Süßigkeiten sein.
Seit heute gilt CETA, das europäisch-kanadische Handelsabkommen. Die EU-Staaten müssen es noch ratifizieren. CETA gilt also in wesentlichen Teilen nur vorläufig. Aber die Befürworter sind trotzdem erleichtert. Und sie meinen, dass sich kritische Stimmen bald erledigen würden, wenn man im Alltag erstmal merke, wie gut CETA funktioniere. Ralf Siener mit Einzelheiten.
Wer kanadischen Ahornsirup mag, im Winter gerne warme Schuhe made in Manitoba trägt, kanadischen Wein aus British Columbia bevorzugt oder Fleisch von kanadischen Biorindern probieren möchte, der kann sich auf günstigere Angebote freuen. Denn durch CETA entfallen ab heute die Einfuhrzölle. Bei den Winterstiefeln aus Manitoba machen sie 17% aus. Und kanadisches Biofleisch gibt es nur dank CETA. Eigens für den europäischen Markt züchten die kanadischen Fleischgiganten jetzt Biorinder. Dass Aachener Printen oder Kölsch plötzlich als Imitate aus Kanada kommen, das muss niemand befürchten, denn die europäischen Herkunftsbezeichnungen sind geschützt. Und wer als Wirtschaftsprüfer, Architekt, Ingenieur oder Anwalt arbeitet, für den tun sich vielleicht neue Perspektiven auf. Denn mit CETA wird ein Rahmen geschaffen für eine gegenseitige Berufsanerkennung.
Jeder Bewerber bei der Polizei muss sich messen lassen. Und daran entscheidet sich ab und zu schon, wer überhaupt diesen Beruf ergreifen darf und wer nicht. In Nordrhein-Westfalen müssen Männer dazu mindestens 1,68 Meter groß sein. Einer, der kleiner war, wurde in NRW abgelehnt und zog vor Gericht. In einem Berufungsverfahren hat das Oberverwaltungsgericht Münster ihm jetzt aber recht gegeben. Kirsten Lorek.
Konkret ging es um einen 32-Jährigen aus Essen, der nicht zum Polizeidienst zugelassen wurde, weil er mit 1,66 Meter 2 Zentimeter zu klein ist. Schon in erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dem Mann Recht gegeben. Aber das Land ging in Berufung. Unterdessen hatte sich der Essener erneut bei der Polizei beworben, so sein Anwalt Wilfried Wagenführ.
Er hat schon für dieses Jahr, also für 2017, alle Auswahlverfahren durchlaufen. Es scheiterte eben halt nur noch an der Körpergröße und durch die Entscheidung des OVG heute steht fest, dass das kein entscheidendes Kriterium mehr sein kann für seine Einstellung.
Die Mindestgröße für Bewerber, die in den Polizeidienst wollen, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In NRW liegt sie für Frauen derzeit bei 1,63 Meter, für Männer bei 1,68 Meter. So soll Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gewährleistet werden. Weil diese Mindestgröße aber bereits vor über 10 Jahren festgelegt worden ist, hat das Land NRW eine umfassende aktuelle Erhebung in Auftrag gegeben. Sie sollte die Größenkriterien erneut auf den Prüfstand stellen, so Polizeisprecher Viktor Okensi.
Wir haben natürlich eine Vielzahl von typischen Aufgaben von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten untersucht. Es geht zum Beispiel darum, wenn Fahrzeuge angehalten werden, ab welchem Zeitpunkt kann ich gefährliche Gegenstände im Fahrzeug erkennen. Das ist natürlich unterschiedlich. Je größer ich bin, desto schneller geschieht das. Aber auch bei der Durchführung von Festnahmetechniken kommt es in der Regel natürlich auf die Durchführung von Hebeltechniken an. Und da spielt die Körpergröße auch eine Rolle. Darüber hinaus hat die Sporthochschule Köln 5 unabhängige wissenschaftliche Studien durchgeführt, um diese Fragestellung zu beantworten.
Und auch diese Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass es erst unterhalb von 1,63 Meter schwierig für einen Polizisten wird, seinen Dienst auszuführen. Egal, ob er männlich oder weiblich ist. Für die Stellenbesetzung dürfen grundsätzlich nur Kriterien wie Eignung, Befähigung und so weiter greifen, entschied das Gericht. Im Klartext, Männer dürfen nicht schlechter behandelt werden als Frauen, indem von ihnen mehr Körpergröße verlangt wird. Wenn die Polizei trotzdem eine Extraregelung zur Chancengleichheit von Frauen und Männern möchte, muss dies per Gesetz geregelt werden. Mehrere Fälle, in denen Frauen, die kleiner als 1,63 Meter sind, auf Einstellung bei der Polizei geklagt hatten, sind derzeit noch im Berufungsverfahren. Das Land NRW hat allerdings schon signalisiert, dass es nicht unter diese Mindestgröße gehen will. Für den 1,66 Meter großen Jan S. aus Essen war das heutige Urteil jedenfalls rundherum erfreulich, so sein Anwalt.
Für meinen Klienten bedeutet das, dass er voraussichtlich noch in diesem Monat in den Polizeivollzugsdienst eingestellt werden kann.
In Niedersachsen gelten übrigens die gleichen offiziellen Mindestgrößen für Polizistinnen und Polizisten wie in Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein darf man dagegen kleiner sein, bei Frauen 1,60 Meter und bei Männern 1,65 Meter. Heute war Kanzlerin Scheck im Radio. Die jungen Hörfunkwellen der ARD hatten Angela Merkel zu Gast. Die Fragen kamen aus der Hörerschaft und da waren doch ein paar andere Themen angesagt als im sogenannten TV-Duell. Matthias Reiche fasst zusammen.
Es war bereits der dritte Kanzler-Check Angela Merkel. Auch 2009 und 2013 die Hauptakteurin war sichtbar beeindruckt, welch technischer Aufwand bei dieser Show inzwischen betrieben wird. Im Zentrum aber stehen weiter die Fragen junger Hörer, wie von Daniel. Er studiert in Düsseldorf Sozialwissenschaften.
Wenn ich meine Vorlesungen im Internet anschauen will, dann laden entsprechende Videos meistens sehr schlecht oder gar nicht. Daher meine Frage, was wollen Sie anders machen als in den letzten Jahren, um die Digitalisierung, also insbesondere Breitband- und Glasfaserausbau voranzutreiben?
Sie haben recht, wir brauchen noch sehr viel mehr Breitband. Deshalb wird für die nächsten 4 Jahre es wichtig sein, dass wir wirklich die Gigabit-Ausrüstung hinbekommen, 5G als neuen Standard. Fördermittel werden dafür auch zur Verfügung stehen für die nächste Legislaturperiode. Und ich werde Digitalisierung auch noch mehr zur Chefsache machen.
Ein anderes großes Thema für die Hörer der ARD-Jugendwellen ist natürlich die Bildungspolitik. Da will die Kanzlerin grundsätzlich am sogenannten Kooperationsverbot festhalten. Doch werde der Bund die Länder künftig stärker unterstützen, beispielsweise bei der Weiterbildung von Lehrern im Digitalbereich oder der Schulsanierung in finanzschwachen Kommunen. Gut vorangekommen sei man auch bei der Vereinheitlichung der Standards in den einzelnen Ländern.
Es gibt einen Punkt, an dem muss gearbeitet werden, darüber werde ich auch mit dem Ministerpräsidenten sprechen. Wenn Sie umziehen, kann es sein, in einem Bundesland beginnt in der 5. Klasse Physik, im 2. Bundesland beginnt es vielleicht erst in der 6. Klasse. Das heißt, die Schüler kommen dann durcheinander und ich finde, da müssen wir noch mehr Vereinheitlichung hinbekommen.
Beim Kanzlercheck kann es in aller Form auch mal persönlich werden. Sie agiere zu langsam und zu zögerlich, wurde Angela Merkel beispielsweise kritisiert.
Und wissen Sie, es ist doch heute so, es kommt ein Problem auf und manchmal hat man noch gar nicht die Fakten analysiert. Da soll man schon dazu sagen, was halte ich davon? Und das führt manchmal dazu, dass man übermorgen sein Urteil wieder verändern muss. Und ich versuche immer, mir erst ein Bild zu machen, erst nochmal hinzuhören, nachzufragen, auch Meinungen einzuholen und dann eine Position zu beziehen, aber die dann auch nicht einfach wieder umzuwerfen am nächsten Tag.
Einer wird da ganz besonders gut zugehört haben, nämlich Martin Schulz. Er ist morgen dran und stellt sich den ARD-Jugendwellen. Und damit nach Dortmund. Seit heute Nachmittag, recht plötzlich, heißt es, ein Hochhaus müsse geräumt werden. Über 700 Menschen sollen ihre Wohnung verlassen, weil an dem Hochhaus Brandschutzmängel festgestellt wurden. Seit dem verheerenden Brand in London im Grenfell Tower ist man in diesem Punkt vorsichtig geworden. Sobald Mängel bekannt werden, müssen Mieter oder Eigentümer raus. Dirk Planert in Dortmund. Was passiert denn gerade an dem Hochhaus?
Ja, die Evakuierung des Gebäudes wird gerade noch vorbereitet. In exakt 9 Minuten soll es da losgehen. Erfahren haben die 850 etwa Bewohner von der ganzen Sache gegen 15 Uhr über die Medien und waren entsprechend schockiert. Man muss sich das vorstellen, dir sagt jemand, du kannst ab sofort nicht mehr in deinem Haus wohnen. Das sind ja ganz viele Fragen, die dann auf einmal zusammenkommen. Eine der Bewohnerinnen, die von dieser ganzen Sache vollkommen überrannt und überrascht wurde, ist Nadine Lächelt.
Das, was ich gerade mitgekriegt habe von jemandem, ist, dass einer wohl von der Stadt noch Bescheid sagen wird, wo wir hinkommen. Aber wo genau das sein wird und das alles wissen wir, weiß keiner. Es wird wohl noch eine Pressekonferenz geben um 17 Uhr, steht im Internet. Und das war's. Und ich habe noch 3 Kinder und 6 Katzen. Ich habe meine Katzen jetzt in Katzentransporter gepackt mit den 4 Babys. Und ja, jetzt müssen wir warten, wohin, ne? Ich habe keine Ahnung.
Mittlerweile sind 2-3 Stunden vergangen. Die Dame weiß mittlerweile, wie die anderen auch, grob, wo es hingeht. Nämlich in die Helmut-Körnig-Halle. Das ist eine Veranstaltungshalle hier in Dortmund, wo die Menschen erstmal zwischen untergebracht werden.
Also die schlafen dann da. Und wie geht's dann weiter?
Das Gebäude ist vor 2 Tagen begangen worden. Es gab Hinweise von Mietern. In der Tiefgarage zum Beispiel liegen Berge von Sperrmüll. Und das Problem ist, 16 Stockwerke und von ganz unten bis ganz oben gehen Schächte in einem Stück durch. Das heißt, brennt es irgendwo in diesem Gebäude, dann zieht der Qualm in sämtliche Wohnungen rein. Und deswegen hat die Stadt sehr schnell reagiert. Sie haben gesagt, es gibt akute Gefahr für Leib und Leben. Das kann so nicht weitergehen. Das Gebäude muss geräumt werden. Es wird wahrscheinlich Monate dauern, bis diese Brandschutzmängel behoben sind. Und die Stadt will sich jetzt in den nächsten Tagen schnell bemühen, bei anderen Wohnungsgenossenschaften und so weiter, Wohnungen für diese 850 Menschen, es sind 410 Wohnungen, die geräumt werden, zu finden und die da dann unterzubringen.
Also das könnte wirklich bedeuten, die gehen heute Abend aus ihrer Wohnung raus und packen innerhalb von 2 Stunden und kehren monatelang nicht zurück?
Ja, und das Packen wird auch keine 2 Stunden dauern. Es gibt Anwohner, die dürfen mit Begleitung der Feuerwehr rein und einige Sachen mitnehmen. Um den Rest will sich die Stadt kümmern. Es ist davon auszugehen, dass diese Evakuierung bei einem so großen Gebäude bis tief in die Nacht dauern wird. Und dann ist natürlich auch klar, es gibt die Gefahr von Plünderungen. Also wird auch die Polizei dabei sein und da entsprechend Streife gehen, dass da in dieser Richtung nichts passiert. Vor 7 Jahren ist dieses Gebäude von einem Investor gekauft worden, der hat nicht investiert. Es gibt viele Probleme in diesem Haus schon seit längerer Zeit und das ist jetzt der krönende Schluss mit einem Riesenschrecken für die Anwohner, die teilweise gar nicht kapiert haben, dass es um Brandschutz geht. Das ging wie die stille Post durchs Haus und dann haben einige Leute sogar gedacht, es würde gerade brennen. Ja, die stehen jetzt alle erstmal auf der Straße und hoffen, heute Nacht in dieser Halle unterzukommen. Einige haben auch schon gesagt, sie gehen zu Freunden oder Verwandten.
Dirk Planert aus Dortmund, Dankeschön. Nach einem Erdbeben wartet man 3 Tage, bevor man mit schwerem Gerät anrückt, um die Trümmerberge abzutragen. In Mexiko-Stadt läuft diese Frist gerade ab. Noch wird mit bloßen Händen nach verschütteten Opfern gegraben. Man will sehr vorsichtig sein, um noch Überlebende des schweren Bebens zu finden. Aber die Hoffnung geht doch zu Ende. Anne-Kathrin Mellmann.
Hektisch und hochkonzentriert graben Helfer in den riesigen Trümmerbergen. Sie wollen noch nicht aufgeben. Gestern haben sie in Mexiko-Stadt insgesamt 15 Tote geborgen und einen Mann gerettet. In der Nacht fanden sie keine Überlebenden, auch nicht an der zerstörten Grundschule im Süden der Stadt. Dort fanden sie die Leiche einer Lehrerin. Dramatische Szenen spielten sich ab. Die Ausgrabungsstelle, unter der überlebende Kinder vermutet werden, drohte wegen des starken Regens weiter einzustürzen. Ein nervöser Rettungsleiter wendet sich direkt an die umstehenden Fernsehreporter, schaut in die Live-Kameras und bittet. Der hintere Teil des Gebäudes stürzt ein. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir große Probleme mit der Gebäudestruktur bekommen. Wir brauchen schnell mehr Material. Sie bringen uns Rohre, die nützen uns gar nichts mehr. Wir brauchen mindestens 10 neue Balken hier, und zwar schnell. Mit den Balken stützen die Retter die Trümmer ab, damit die Hohlräume erhalten bleiben, in denen die Kinder überleben. Auch an den anderen Trümmerbergen der mindestens 40 eingestürzten Gebäude in der Hauptstadt arbeiten die Retter weiter. Sie bewegen Tonnen von Beton, Suchhunde laufen über den Schutt. Immer wieder heißt es Silencio, Ruhe, um zu hören, ob verschüttete Zeichen geben. Wie viele Vermisste es gibt, ist noch unbekannt. Zehntausende Freiwillige sind auf den Beinen. Sie helfen bei der Suche, kümmern sich um Verletzte und Obdachlose, sammeln Spenden. Manchmal seien es sogar zu viele Helfer, meint ein Zivilschutzmitarbeiter.
Ja, hay bastante apoyo humanitario, tanto como
Es gibt schon sehr viele Spenden, vor allem Lebensmittel. Deshalb ist es nicht nötig, dass so viele Menschen unterwegs sind, um auch noch zu helfen. Ich empfehle, bleiben Sie einfach zu Hause. Denn wenn Sie draußen unterwegs sind, können Sie die Rettungsarbeiten behindern. Schon im Alltag sind die Straßen der Millionenmetropole verstopft. Derzeit ist es etwas ruhiger, weil die Schulen geschlossen sind und viele nicht zur Arbeit gehen. Sie trauen sich nicht zurück in ihre beschädigten Bürogebäude. Große Aufgaben seien jetzt zu bewältigen, sagt Präsident Enrique Peña Nieto den Mexikanern. Die Arbeit teile sich in 3 Etappen.
Apoyo a la población damnificada.
An erster Stelle stehen die Unterstützung der Betroffenen, die Einrichtung von Notunterkünften, die Bereitstellung von Lebensmitteln und die Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung. 2. Etappe, eine gründliche Registrierung der Schäden. Das ist die Grundlage für den Wiederaufbau. Und 3. der Wiederaufbau selbst. Wie viele Gebäude beschädigt oder einsturzgefährdet sind, ist noch unklar. Von mehr als 200 Schulen, allein in der Hauptstadt, weiß man es schon. Offensichtlich waren sie nicht erdbebensicher genug gebaut worden. Wie es dazu kommt, konnte, wird noch zu klären sein. Dafür ist jetzt noch kein Platz. Die ganze Aufmerksamkeit gilt der Rettung von Überlebenden.
Im Mittelmeer sind offenbar wieder viele Flüchtlinge ertrunken. Mehr als 100 Menschen würden vermisst, sagt das Flüchtlingshilfswerk der UNO. Ihr Boot war wieder einmal untauglich und überladen. Carsten Küntop.
Nach UN-Angaben waren die Menschen in einem Schlauchboot auf der Flucht nach Europa. Wann es sank, ist nicht bekannt. Ein Sprecher der libyschen Marine sagte, 7 Überlebende des Unglücks, die man gestern geborgen habe, hätten bereits seit 3 Tagen im Meer getrieben. Die Zahl der Menschen, die versuchen, auf dem Seeweg von Libyen nach Europa zu gelangen, ist in letzter Zeit deutlich gesunken. Während die Vereinten Nationen im Juni noch fast 28.000 zählten, waren es im August nur noch knapp 10.000. Offenbar liegt es daran, dass bewaffnete Banden an bestimmten Küstenabschnitten Libyens seit einiger Zeit Flüchtlingsboote am Auslaufen hindern. Einige dieser Milizen sind mit der international anerkannten Regierung verbündet. Die EU unterstützt die libysche Küstenwache mit Geld, Ausrüstung und Training, damit diese dann Migranten an der Flucht hindert. Brüssel bestreitet, auch bewaffnete Banden dafür zu bezahlen. Menschenrechtler kritisieren die EU scharf, denn die Zustände in Flüchtlingslagern in Libyen sind meist katastrophal schlecht.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.